Gut, jetzt möchte ich euch ermutigen, euch eurem linken Nachbarn zuzuwenden. Wenn ihr keinen linken Nachbarn habt, müsst ihr halt den nehmen, der dahinter sitzt. Der hat dann vielleicht auch keinen linken Nachbarn. Und zwar tauscht doch einfach mal aus über den Punkt, welche Person hat mich in meinem Leben bisher am meisten beeinflusst? Und dabei gilt nicht Vater, Mutter und die Geschwister, sondern einfach außerhalb von der engeren Verwandtschaft. Tauscht einfach mal miteinander aus, wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten beeinflusst? Gut, okay. Einfach mal soweit. Ich sehe schon, das ist ein interessantes Thema. Ich sehe schon die ersten Pärchen miteinander in den Armen liegen. Wer hat mich am meisten beeinflusst? Ja klar, meine Frau. Gell? Aber vielleicht waren es auch andere Personen. Es gibt einen Spruch, der heißt, sag mir, mit wem du dich umgibst und ich sag dir, wer du bist. Weil das automatisch so ist mit den Menschen, mit denen du dich intensiv umgibst, die werden dich natürlich auch stark beeinflussen. Und ich möchte heute Morgen über eine Person sprechen, die mich in meinem Leben am meisten beeinflusst hat, zu der ich gehe, wenn ich Schwierigkeiten habe, wenn ich nicht mehr weiterkomme. Eine Person, die mich absolut geprägt hat bis jetzt. Und ihr könnt es euch schon denken, gell, so ein Frommer da vorne, der meint natürlich Jesus. Und das ist auch wirklich so. Also das ist Jesus, der mich bis jetzt unglaublich geprägt hat, weil ich natürlich auch schon lang Christ bin, fast seit meiner Geburt. Und von daher hat er auch schon viel Zeit gehabt, irgendwie an mir zu schaffen. Ich möchte heute Morgen über Jesus reden, weil in den vergangenen Gottesdiensten haben wir ja quasi die Auferstehung im Rückspiegel angeschaut, also auf das Leben von Jesus geschaut, bis er gestorben ist. Und ich möchte mit euch heute Morgen anschauen, Jesus, der Übernatürliche, also nicht der Mensch in erster Linie, sondern dieser Übernatürliche, dieser unfassbare Jesus. Jesus, der auf der einen Seite wahrer Mensch war und der auf der anderen Seite wahrer Gott ist und schon immer war. Der Sohn Gottes, der in Menschengestalt hier auf der Erde war, der aber gleichzeitig jetzt im Himmel wohnt und neben Gott thront. Gleichzeitig sagt die Bibel aber, er lebt auch in mir, also im Himmel bei Gott, dem Vater, und er wohnt auch in mir. Er weiß alles, er ist überall gleichzeitig da. Also das ist absolut übernatürlich, das ist eigentlich mit normalem Verstand ist ja gar nicht wirklich zu begreifen. Und das ist manchmal die Schwierigkeit, wenn jemand mich fragt oder dich fragt, erklär mir doch mal Jesus, beschreib ihn mir doch mal, vielleicht beweis ihn mir, überzeug mich doch. Das ist manchmal richtig schwer, wie will ich sowas Übernatürliches, sowas unfassbar Großes, wie will ich das in Worte fassen und wie will ich das jemand einfach erklären? Und da stoßen wir absolut an Grenzen. Johann Wolfgang von Goethe, ein deutscher Dichter, der hat mal gesagt, käme Jesus, man würde ihn zum zweiten Mal kreuzigen. Also man wird auch heute, nachdem er schon mal da war, ihn nicht wirklich verstehen und es wird vielleicht das Gleiche passieren. Die Wissenschaft, die Theologie beschäftigt sich natürlich intensiv mit ihm, wie er ist. Ich studiere ja noch 40% am IGW in Zürich, Theologie, bin in meinem vorletzten Jahr und hoffe, dass ich das jetzt bald geschafft habe. Und da versucht man natürlich auch mit wissenschaftlichen Vorgehensweisen ranzugehen und rauszukriegen, wie Jesus ist. Ich bin gerade in einem Kurs, der nennt sich Exegese 2, also der fortgeschrittene Kurs. Und ich muss dann eine Ausarbeitung schreiben und ich wollte euch nur einfach ein bisschen damit reinnehmen. Also für die Ausarbeitung, da brauche ich erstmal den griechischen Text, dann brauche ich griechische Grammatiken, die sind Pflichtlektüre in dem Kurs. Dann brauche ich noch eine weitere Erklärung zu dem Griechisch. Dann brauche ich natürlich meinen Griechisch-Grundkurs, sonst habe ich verloren als Sprachgenie in Anführungsstrichen, der ich bin. Dann habe ich ein Buch lesen müssen, das nennt sich Stolpersteine der Schriftauslegung. Der Mann beschäftigt sich nur damit, uns darauf hinzuweisen, wenn wir uns auf den Text einlassen, wo sind die typischen Stolpersteine, wo die Theologen drüber fliegen und es eigentlich anders ist, als man denkt. ein Buch dazu. Er hat erklärt, ein rhetorisch-pseudo-deliberativer Konjunktiv, was das ist. Ich hoffe, ihr wisst das. Ich weiß es jetzt auch noch nicht. Ein deliberativer Imperativ im griechischen Aorist, griechischer Aorist, eine Zeitform, die es im Deutschen gar nicht gibt. Also es gibt Leute, die haben richtig Spaß dran, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Dann die Auslegung geht über 2. Korinther 5 und da habe ich mal einen Kommentar. Das ist jetzt die erste Hälfte des Kommentars zum 2. Korintherbrief. Also ihr könnt euch vorstellen, die Reihe zum Neuen Testament ist ungefähr so. Ich muss mindestens 5 Kommentare dazu lesen, gell? Das ist der 2. dazu und dann noch ein paar andere, damit man das... Und ihr könnt euch vorstellen, ist jetzt wegen Spagat. Ich mache mich über meine eigene Ausbildung lustig irgendwo. Es ist natürlich gut und wichtig, dass wir graben und dass wir versuchen, Jesus zu erkennen, wie er wirklich ist und ihn wirklich verstehen wollen. Aber andererseits bin ich fest davon überzeugt, wenn wir uns rein auf wissenschaftliche Methoden stützen und sagen, wir wollen das mit dem Kopf komplett begreifen, da werden wir wahrscheinlich scheitern. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem deutschen Theologieprofessor, der über 30 Jahre lang in Deutschland an den Unis die angehenden Theologen ausgebildet hat. Und er hat Folgendes gesagt in seinem Wort Neues Testament und Mythologie. Bultmann ist das. Er sagt, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparate benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Hesches. Also auf klar Deutsch, wie kann der moderne Mensch nur so blöd sein, an diese Fabeln und Mythen aus dem Neuen Testament zu glauben? Ich finde, das ist dramatisch, dass jemand, der sich so intensiv damit beschäftigt hat, zum Schluss kommt, das sind alles nur Mythen und alles nur Geschichten und wie will man da schon dran glauben? In 1. Korinther 1, Vers 18 sagt schon Paulus selber, wenn es um den Verstand geht, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Also es ist nicht logisch, es ist einfach mit dem Verstand allein nicht zu begreifen. Und ich habe mir auf der Herfahrt hier in die Gemeinde, kam mir noch ein guter, hoffentlich guter Vergleich. Und zwar ist mir die Beziehung zu meiner Frau eingefallen. Wenn ich jetzt zum Beispiel damals mir einfach eine Liste gemacht hätte, aufgeschrieben ganz genau, wie ich mir so meine Frau vorstelle. Also natürlich wie Männer sind, langbeinig, lange lockige Haare, toller Körper, intelligent, witzig, treu und weiß der Geier, was ich alles aufschreiben würde, dann hätte ich eine Riesenliste. Aber als ich meine Frau persönlich kennengelernt habe, Renate, da hat mich ihre fröhliche Art begeistert, da hat mich ihr Lachen in den Bann gezogen. Da fand ich super, dass sie die gleiche Freude an der Musik hatte wie ich, dass sie Jesus lieb hatte. Und irgendwie hat es einfach in einem Konzert, das wir mal besucht haben, gefunkt. Und dann ist diese Flamme der Liebe aufgeflackert und die brennt seit 30 Jahren. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel auch für diese Tatsache. Nicht die Liste, die theoretische Vorstellung, wie jemand sein könnte, ist letztendlich die Entscheidung, sondern die persönliche Beziehung zu jemand. Also wenn ich mich auf eine Person einlasse, wenn ich mich für sie öffne, wenn ich sie persönlich näher kennenlerne, dann werde ich Dinge verstehen und erleben, die ich theoretisch nie verstanden und nie erlebt hätte. Und deshalb finde ich es auch gut, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, weiter zu lesen, weiter dran zu bleiben, ihn versuchen, weiter näher kennenzulernen, zu beten, zu hören, verschiedene Mittel zu nutzen, um ihn einfach diesen unfassbaren, diesen übernatürlichen Jesus einfach besser kennenzulernen. Martin Luther King, der amerikanische Bürgerrechtler, der war ja auch Baptistenpastor, der hat Folgendes gesagt: Christus ist die Sprache der Ewigkeit übersetzt in die Worte der Zeit. Ich finde, er hat das ganz schön umschrieben. Christus ist die Sprache der Ewigkeit übersetzt in die Worte der Zeit.
Also wenn wir über Jesus lesen, dann werden wir ihn näher kennenlernen und dann werden wir kleine Einblicke in die Ewigkeit bekommen. Viele Menschen um uns herum, geht euch wahrscheinlich ähnlich, hört ihr immer wieder mal, die sagen, ich glaube an ein höheres Wesen. Ich glaube, da ist mehr. Ich glaube, da ist irgendetwas. Aber wie der konkret ist, das ist einfach schwierig zu beschreiben. Und ich habe mir aus der Bibel jetzt mal verschiedene Beschreibungen rausgesucht, wie die Bibel über Jesus redet, wer Jesus ist. Und ich möchte euch einladen, dass wir uns jetzt diesen kleinen kurzen Animation anschauen, wie Jesus ist. Mehr Beschreibungen haben einfach auf die Folie nicht drauf gepasst. Das ist, finde ich, sehr beeindruckend, wie vielfältig Jesus dargestellt wird im Wort Gottes. Und ich möchte mit euch diese farbig markierten Punkte, das waren jetzt 5 verschiedene Punkte, noch ein bisschen näher anschauen, wie ist Jesus wirklich. Erste Beschreibung ist, Jesus ist Gottes Sohn. Das ist natürlich da ganz klar, Johannes 3, Vers 16, da heißt es, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also die beiden, die gehören ganz eng zusammen. Schon in 1. Mose, als die Welt erschaffen wurde, können wir lesen, lasst uns Menschen machen, steht da zum Beispiel. Also uns in der Mehrzahl, da ist nicht nur Gott der Vater, da ist der Sohn Gottes ganz genauso mit beteiligt. Die haben eine ganz feste Beziehung zueinander. Jesus sagt sogar selber von sich, ich und der Vater sind eins. Die gehören also ganz fest zusammen. Und das zeigt für mich auch, im Prinzip dieses übernatürliche Wesen, von dem wir reden, das ist untrennbar verbunden, dieser Gott, mit der Person Jesus Christus. Ich kann das nicht trennen. Ich kann im Prinzip nicht sagen, ich glaube an Gott, aber nicht an Jesus, sondern die zwei, die gehören komplett, die gehören unteilbar zusammen. Gott selbst hat gesagt bei der Taufe von Jesus, dies ist mein lieber Sohn. Also die gehören wirklich ganz fest zusammen. Und wer Kinder von euch hat, der weiß, Kinder sind das Wertvollste, das man einfach als Ehepaar hat. So war es bei uns. Ellen und Iris, für die beiden, unsere Töchter, da hätten wir fast alles, was wir nur konnten, irgendwo getan. Auf die haben wir geachtet, um die haben wir gesorgt, da haben wir uns Gedanken gemacht drüber. Und auch wenn sie mit 14 irgendwie gedacht haben, irgendwie, oh Mann, Papa, du bist das Oberpeinliche, was es überhaupt nur gibt. Du bist sowas von uncool und sowas von blöd und irgendwie peinlich. Dann haben wir sie trotzdem geliebt und haben uns gefreut, nachdem sie dann 20 waren, dass sich die Meinung spätestens dann geändert hat und wir jetzt wieder eine lockere Beziehung miteinander führen können. Aber sie sind unserem Herzen nah. Sie sind ja Teil von uns. Sie sind ja unser Fleisch und Blut, wenn man so sagen will. Und diese intensive, enge Beziehung, die hat Gott als Vater mit seinem Sohn ganz genauso. Daraus ergibt sich der zweite wichtige Punkt. Jesus ist, weil er der Sohn Gottes ist, ist er auch Herrscher. Und ich möchte, wenn es um Herrscher geht, gleich einen zu Wort kommen lassen. Der weiß, wovon er redet. Napoleon Bonaparte hat ein ganz interessantes Zitat zu Jesus gesagt. Das möchte ich euch an der Stelle bringen. Napoleon sagt, Alexander der Große, Cäsar und ich, also an Selbstbewusstsein hat es dem nicht gemangelt. Alexander der Große, Cäsar und ich, wir haben große Reiche gegründet durch Gewalt und nach unserem Tod haben wir keinen Freund. Christus hat sein Reich auf Liebe gegründet und noch heutzutage würden Millionen Menschen freiwillig für ihn in den Tod gehen. Ich habe gedacht, wow, also hätte ich nie erwartet, dass Napoleon sowas über Jesus sagt. Also das ist wirklich beeindruckend, welches Bild er von ihm hat. Ich möchte noch eine zweite Person quasi auf der anderen Seite des Spektrums zu Wort kommen lassen, und zwar ist das Mahatma Gandhi, der durch den gewaltlosen Widerstand Indien in die Freiheit geführt hat. Er hat über Jesus Folgendes gesagt: Europa hat den weisen, kühnen und tapferen Widerstand Jesu von Nazareth als passiven Widerstand missgedeutet. Wie wenn es sich um die Tat eines Schwächlings handelte. Als ich das Neue Testament zum ersten Mal las, fand ich nichts von Passivität oder Schwäche an Jesus. Also Jesus ist Herrscher. Jesus ist nicht nur der goldene Knabe mit dem lockigen Haar, so wie wir ihn an Weihnachten gerne darstellen, sondern er ist der Herrscher. Er hat damals die Geister gespalten der damaligen religiösen Führer. Ich möchte euch dazu gerade noch eine Stelle aus der Bibel bringen, Johannes 5, Vers 21 bis 24. Da heißt es: Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also Jesus hat Macht über den Tod. Jesus ist der Herrscher. Jesus ist der allmächtige Gott, der absolute Souverän. Gerade noch eine Stelle dazu, die ich euch lese. Hebräer 2, Vers 14, da heißt es: Damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Also Jesus ist der Herrscher, der dem Teufel die Macht genommen hat. Und da dürfen wir uns einfach 100% drauf verlassen. Das führt uns jetzt zur dritten Beschreibung von Jesus. Jesus ist der Erlöser. Und eigentlich ist es verrückt, eine Welt, die von Gott geschaffen wurde, muss erlöst werden. Das ist schon irgendwie fast wieder unlogisch. Aber es ist so. Und in 2. Korinther 5, Vers 21 steht Folgendes: Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Also er hat uns mit Gott versöhnt. Er ist unser Erlöser. Das ist der Vers, den ich in meiner Exegese auseinandernehmen darf. Und das ist natürlich so das Zentrum von unserem Glauben, dass Jesus als der reine Sohn Gottes bezahlt hat für uns und dass er uns befreit hat. Und das ist schon lang passiert. Das ist vor 2000 Jahren schon passiert. Gott hat das schon erledigt für uns. Und es ist im Prinzip jetzt an mir, an dir, die ausgestreckte Hand, die Gott ausstreckt, zu nehmen. Und ich finde, das ist wieder so eine schöne, liebevolle Eigenschaft Gottes, die da zum Ausdruck kommt. Er zwingt niemanden dazu, sondern er macht dieses Angebot, er opfert das Liebste, das er hat, er vollbringt die Erlösung und sagt dann: Du darfst selbst entscheiden, ob du das haben willst oder ob du das nicht haben willst. Er ehrt dich als Mensch, mich als Mensch, dass ich selbst sagen darf: Das will ich. Oder? Das will ich nicht. Ich finde, das ist so ein Ausdruck seiner Liebe. Und wir lesen hier auch, dass er die Macht hat, alle Schuld zu vergeben. Es gibt im Prinzip keine Schuld, die zu groß wäre. Wenn du mal die Ehe gebrochen hast, irgendwo in eine Beziehung eingebrochen bist und es ein Riesenchaos gab. Es gibt keine Sünde, die so groß ist, dass Gott sie nicht vergeben würde. Vielleicht, wenn jemand abgetrieben hat und sich selbst nicht vergeben kann und damit kämpft. Für Gott ist das nicht zu viel. Er vergibt und er löscht das aus, als ob es nie passiert wäre. Wenn du Kunden betrogen hast oder wenn du, was weiß ich, im Internet am Rumsurfen bist und immer wieder auf irgendwelchen Pornoseiten hängen bleibst. Es gibt keine Schuld, keine Sünde für Gott, die zu groß ist. Er vergibt sie gerne, er versenkt sie am tiefsten Punkt des Meeres, wie die Bibel das sagt. Das ist, finde ich, eine so grandiose Liebestat. Noch ein Vers dazu, in Johannes 1, Vers 12 steht: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also, wenn du dieses Liebesangebot von Gott annimmst, dann wirst du selbst zum Kind Gottes. Ich bin ein Bruder von Jesus. Also streng genommen, er ist der Sohn Gottes und ich bin das Kind Gottes. Er ist mein Bruder geworden. Ich bin geadelt. Ich gehöre zu Gottes Familie. Du darfst zu Gottes Familie gehören. Ich finde, das ist ein grandioses Geschenk. Das ist irgendwo übernatürlich. Das ist einfach mit reiner Logik ist das nicht zu fassen. Die Tür zur Ewigkeit steht im Prinzip für jeden offen. Das ist absolut genial. Vater, ich möchte dir danken dafür, dass du diese wunderbare Tat vollbracht hast, dass du aus Liebe deinen Sohn geschenkt hast und, Herr Jesus, dass du treu warst, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du all diesen Spott und all diese Erniedrigung auf dich genommen hast, dass Menschen über dich gelacht haben, dich wie einen Verbrecher gekreuzigt haben, um uns zu erlösen. Das ist kaum fassbar und ich danke dir von ganzem Herzen, dass deine Erlösung für mich gilt, dass sie für jeden von uns in diesem Raum und darüber hinaus gilt. Du hast diese Erlösung vollbracht und ich danke dir, dass die für uns gilt. Amen.
Als Bekenntnis das Lied singen. Ich weiß, er hat mich befreit. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Er nahm die Schande auf sich. Von Schmerzen heilte er mich. Ja, ich weiß.
Mann, das ist einfach fantastisch, finde ich, dass unser Erlöser lebt, dass wir befreit sind. Das gibt Perspektive nach vorne. Manchmal denke ich mir, wenn die anderen das doch auch verstehen würden, was Jesus alles getan hat. Sicher geht es euch auch oft so, wir versuchen ihnen das zu erklären und Mensch, wie schön wäre das, sie würden es wirklich begreifen. Und ich finde, wir müssen da dranbleiben, einfach immer wieder zu überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Aktionen, was gibt es für Wege, um das einfach unseren Verwandten, unseren Freunden möglichst begreiflich zu machen, was das für ein grandioser Jesus ist, mit dem wir leben dürfen. Eine Bibelstelle dazu, die ich euch wiedergeben möchte an der Stelle, und zwar 1. Korinther 6, Vers 11, da heißt es: Aber ihr seid rein gewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Also wir sind rein gewaschen. Im Prinzip das, was die Taufe im Bild zeigt, das Abtauchen, das Abwaschen und das gereinigt wieder auftauchen. Wir sind geheiligt. Ich muss manchmal schmunzeln, wenn ich in den Nachrichten höre, der Papst hat wieder irgendeine Person heilig gesprochen. Ich denke mir, ja, ich bin schon lange heilig gesprochen. Und du, wenn du Jesus kennst, du bist heilig gesprochen. Da brauchst kein Papst dazu, sondern Jesus hat das getan, als er dich erlöst hat. Hat er dich abgewaschen, hat er dich geheiligt. Du bist ein Heiliger vor Gott. Das finde ich grandios. Das nehme ich immer mit gesundem Selbstbewusstsein für mich in Anspruch, wenn ich sowas auch im Fernsehen höre. Daraus ergibt sich, das ist jetzt der vierte Punkt, Jesus ist meine Zukunft. Wenn ich das weiß, dass ich erlöst bin, dann sieht meine Zukunft toll aus. Dann weiß ich, wo ich hingehe. Dann hat der Tod keine Macht mehr über mich. Dann kann ich dem Tod mit Hoffnung begegnen. Ich muss nicht Angst vor irgendwelchen Krankheiten haben, weil ich weiß, Jesus, der mich geschaffen hat, der kennt mich ganz genau. Und er ist allmächtig. Er kann in diese Krankheit eingreifen oder er kann sie auch zulassen. Ich brauche keine Angst vor einem Unfall zu haben, der mir passieren könnte, sondern ich weiß, alles, was in meinem Leben passiert, ist an Gott vorbeigegangen. Er lässt es zu oder er verhindert es. Er hat die Macht dazu. Er ist absolut souverän. Ich glaube, wenn ich Jesus nicht kennen würde, mein Leben wäre sehr, sehr düster, sehr langweilig, perspektivlos, beängstigend, wenn ich ihn nicht kennen würde. Und ich bin da so dankbar dafür. Und ich möchte euch zum Schluss der Predigt jetzt noch im fünften Punkt, wer ist Jesus noch? Er ist der Fürsprecher vor Gott. Ich möchte euch da ein paar Verse vorlesen, wie Jesus, der uns nicht nur gerettet hat, uns gerechtfertigt hat, versöhnt hat mit dem Vater, sondern der vor Gott ist und der sogar selbst vor Gott für uns im Gebet eintritt. Ich habe euch ein paar Verse mitgebracht, die hat Jesus gesprochen, als er kurz vor der Kreuzigung stand. Er wusste, was auf ihn zukommt und er hat sich in der Stille nochmal Zeit genommen und hat mit seinem Vater darüber gesprochen. Und die Verse, die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben hier, sondern ich möchte euch, dass ihr euch da ganz drauf konzentriert, dass ihr euch das auf der Zunge zergehen lässt, wie Jesus über uns mit seinem Vater redet. Er sagt: Jetzt komme ich zu dir zurück, aber dies alles wollte ich dir noch sagen, solange ich bei ihnen bin, damit meine Freude auch sie ganz erfüllt. Ich habe sie deine Worte gelehrt und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht mehr zu ihr gehören. Dennoch bitte ich dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen. Schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass sie dir immer ähnlicher werden und der Wahrheit gehorchen. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben dir gehört. Wenn ich das höre, wie Jesus über uns denkt und wie Jesus über dich denkt und über dich mit dem Vater redet, dann kann ich einfach nur staunen. Dann kann ich einfach nur sagen, das ist einfach übernatürlich. Das kann man nicht theoretisch erfassen, das kann man nur in der Beziehung mit ihm erfassen.